2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Montagabend und 19.10 Uhr ist in genau einer Minute. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millerntons nach unserem Auswärtsspiel gegen SSV Jahn Regensburg. Das Spiel des 22. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstag um 20.30 Uhr in Regensburg statt. Das Spiel gegen die Oberpfälzer endete 2:3 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren das 1:0 für uns durch Aminido, Vorlage von Pararada in der 7. Minute. Das 2:0 in der 11. Minute durch Burgstaller, 11 Meter herausgeholt von Aminido. Das 1:2 Torschütze in der 56. Minute war Albers nach Vorlage von Besuschkow. Das 1:3 erzielte Kofi Giré in der 66. Minute nach Vorlage von Burgstaller. Und den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte David Otto nach Vorlage von Albers. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist wieder Robert vom 1889 FM Podcast. Moin Robert, schön, dass du dabei bist.
Howdy, alle, servus.
Servus. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich wieder kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntons Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Ich will euch heute mal eines der Standardbiere empfehlen, und zwar das Prototyp. Dem starken Kaltgopfenlager verleihen 7 Wochen Lagerung auf Aromahopfen seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Es verbindet dabei die Fruchtigkeit eines Pale Ales mit der Leichtigkeit eines Lagers. Das mehrfach prämierte Prototyp war nicht nur eines der ersten Biere der Kervida Brauerei, sondern ist eines der ersten seiner Art in Deutschland. Cheers, sag ich mal. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter kervida.bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Kurz Luft holen und dann kommen wir zu einer sehr aufregenden ersten Halbzeit und auch zu einer sehr aufregenden zweiten Halbzeit. Aber bevor wir zu dem Spiel kommen, lass uns mal kurz die Rahmenbedingungen besprechen. Im Stadion war ja 50%ige Auslastung und somit 7.605 Zuschauerinnen erlaubt. Du sagtest ja im VDS, dass du ebenfalls hingehen wolltest, weil du nicht sicher warst, ob du aufnehmen musst. Warst du denn jetzt da?
Ja, also ich habe mir Stehplatztickets gekauft und dann ist mein Kommentator, ja, Pendant, also wir sind ein 8er bis 9er Team und immer 2 Leute funken im Fanradio und der ist halt kurzfristig ausgefallen. Dann musste ich dann doch noch von der Stehtribüne in den Pressebereich wechseln und doch noch kommentieren.
Ach, wie tragisch. Bei Freibier und Wurstsemmeln, ha?
Ja, jetzt wo Corona ist, kommt man halt nicht mehr in den Medienbereich selber rein, sondern ja, geht einfach nur auf den Blog, auf seinen Platz und arbeitet da. Es ist nicht mehr ganz so geil wie früher, sagt man mal so, aber jetzt gibt es ja ein Licht am Horizont.
Vielleicht. Lass uns mal bitte kurz zu den Startaufstellungen kommen. Wir hatten tatsächlich keine Wechsel und starteten in unserem klassischen 4-4-2 mit Raute. Was gut war, dass Kofi Giré wieder auf der Bank saß. Leider Gottes wusste ich nicht, warum Lawrence nicht im Kader war. Aber unser Coach wird sich schon was dabei gedacht haben. Bei euch hat Mersat Sedinbegovic nach der Niederlage gegen Schalke 3-mal gewechselt. Er hat wieder Salah und Kennedy gebracht in die Startelf. Das hattest du ja schon so ein bisschen angekündigt, dass Faber und Elvedi möglicherweise weichen müssen. Wir hatten im VDS drüber gesprochen, dass Erik Weckesser ja euren Verein verlässt. Und der musste, und der Roger Stilz war ja so, ja, das ist alles easy, nicht so schlimm. Mersat war nicht so begeistert. Und ist das jetzt eine Retourkutsche, dass er Weckesser auf die Bank gesetzt hat und dafür Schipnowski gebracht hat?
Was heißt Retourkutsche? Ich denke schon, ja, dass das auch an Trainingsleistungen liegt bei Mersat, wer unter der Woche mehr Einsatz gezeigt hat, und das ist dann ein eindeutiges Zeichen, dass dann Schipnowski drin ist, obwohl er nur, ja, weiß ich nicht, er ist ja zur Winterpause gekommen. Also er hat jetzt, wir brauchen eigentlich immer relativ lange, bis wir die Leute ausgebildet haben, dass sie in unserem System funktionieren. Deswegen ist es schon auch ein kleines Zeichen, glaube ich, dass er ihn so früh gleich in die Startaufstellung schmeißt.
Also wird er jetzt auch in Zukunft quasi eher auf Otto und Schepnowski setzen und Weggesser dann halt die Saison auslaufen lassen und ihn als Backup noch in
Oh,
der Bank behalten.
das kann ich so nicht sagen. Oftmals kitzeln wir die Spieler auch. Früher zum Beispiel Jan Schorsch, der jetzt bei Aue gespielt, jetzt bei Aue spielt, den haben wir auch ab und zu mal auf die Bank gesetzt, um ihn nochmal zu motivieren. Das hat auch oft genug geklappt. Vielleicht lässt sich Weckesser ja auch motivieren mit einmal auf der Bank sitzen.
Schauen wir mal, was das in Zukunft bei euch bringt. Worüber ich gestaunt habe, war eure Aufstellung, weil normalerweise spielt ihr ja, Tim hat es genannt, ein 4-2-2-2. 4-2-2-2, genau, 4-2-2-2. Laut Aufstellung vom Bezahlsender sollte es ein 4-4-2 gewesen sein. Für Tim und für mich sah es aber, und auch für alle anderen, sah es irgendwie eher aus wie ein 3-4-3. Das hat der Mehrsatz dann ja auch irgendwo bestätigt. Ich meine, du kannst ja mal kurz sagen, was wollte er dadurch bezwecken?
Also ich habe es während den Kommentieren auch überhaupt nicht verstanden, was es damit bezwecken wollte. Wir haben es dann langsam irgendwie gerätselt und sind, glaube ich, auf den richtigen Schluss gekommen. Und Mersat hat es dann in der Pressekonferenz, soweit ich das jetzt gelesen habe, auch bestätigt, dass er euch eher über die Außen knacken wollte und deswegen quasi mit Schienenspieler immer die Außen beackern. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil vor allem auch Kennedy wusste immer überhaupt nicht, was überhaupt seine Rolle in diesem System war. Dann war er auf einmal auf der Außenbahn und stand Guevara auf den Füßen, hat aber ja, sein Gegenspieler nicht unter Kontrolle gehabt, obwohl er der beste Zweikämpfer in der Liga ist. Also keiner wusste so recht, wo er in diesem System zu stehen hatte. Ich glaube, da wollten wir euren Timo Schulz auscoachen und haben uns selbst ausgecoacht.
Ich glaube, also ich hab noch mal, Tim hat hat das sehr, sehr exzellent geschrieben. Den Artikel packe ich natürlich in die Shownotes, liebe HörerInnen. Er sagte eigentlich, dass wir keinen richtigen Spielaufbau machen konnten. Wir konnten nur im Umschaltspiel funktionieren. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil wir sind zwar, wir, ihr habt dann im Eins, ihr habt dann quasi Mann gegen Mann gespielt und da haben wir dann quasi gepunktet, weil ein Ditkind ist halt einfach brutal schnell. Das hat man halt gemerkt bei dem 1-0, da kommen wir ja gleich noch zu, wie der auf der rechten Abwehrseite, auf eurer linken Abwehrseite durchmarschiert ist, unstoppable irgendwie. Und dass dann die Zuteilung bei euch nicht passte, war dann irgendwann auch in dem neuen System ein bisschen zu sehen. Aber bitte lest euch da den Artikel von Tim durch. Wie gewohnt, exzellent. Und ich bin ja so ein kleiner Fanboy, muss ich sagen. Ich verstehe ja nicht immer alles, was er sagt, aber ich mag das. So, lass uns mal bitte in den Spielverlauf eintauchen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir das Spiel immer so offensiv und druckvoll beginnen. Und das passiert auch so, wie immer. Das ging gleich in der dritten Minute los. Burgi mit einem Distanzschuss, der Meier zu so einer Mörderparade herausforderte. Das ist, wie gesagt, uns immer wieder gut gelungen, direkt so Druck aufzubauen und in der Viertelstunde zu knipsen. So wie dieses Mal. Treffer 10 und 11 für die Anfangsviertelstunde. In der siebten Minute klingelt es bei euch im Kasten. Seiten, also Ditgen, wie eben beschrieben, geht auf der rechten Seite steil, macht einen wunderschönen Seitenwechsel auf Baccarada und der bedient mit einer buttermeichen Flanke auf dem zweiten Pfosten Aminido, der mit der Brust annimmt und versenkt. Schlecht verteidigt oder einfach nicht auf der Höhe?
Ja, das war brutal schlecht verteidigt. Also die Flanke darf so nie geschlagen werden. Und in der Mitte geben alle beide Abwehrspieler auf denjenigen, der den Ball dann verlängert. Und hinten steht dann Amenido völlig blank. Das ist einfach dilettantisch, ja. Und das passiert uns aber so oft, auch bei gegnerischen Freistößen, dass keiner so richtig weiß, was ist gerade seine Position. Und wir decken im Raum, wenn wir Mann decken sollen, und decken den Mann, wenn wir im Raum decken sollen. Also das ärgert mich halt tierisch, vor allem weil du halt jetzt mit Kennedy und Breitkreuz wieder so geile Zweikämpfer drin hattest, die du einfach nur an den Mann stellen musst und die gewinnen dir jeden Zweikampf. Und dann lassen wir uns halt so leicht austricksen von so einem Standardangriff, den du 30 Mal am Tag im Training trainierst. Ja. Das hat mich halt schon geärgert.
Ich glaube, es war das Tempo, mit dem Tempo konntet ihr nicht mitgehen, habe ich das Gefühl.
Ja, genau. Also, ja, ich meine, das Mittelfeld war ja praktisch auch nicht vorhanden. Das war ja übel. Mhm. Er konnte da einfach durchlaufen. Und dann kam halt eine Flanke. Wenn du einen Spieler ohne Druck flanken lässt, dann kann der den natürlich auch punktgenau bringen. Und dann haben wir uns halt wie B-Junioren angestellt oder noch schlechter. Und sind halt alle auf den Mann gelaufen, auf den ersten Mann gelaufen und den zweiten Mann völlig übersehen, obwohl dir sicherlich eine Zuordnung hätte geben müssen. Hm.
Ja, wir haben uns nicht beschwert, würde ich sagen. Es wurde auch nochmal auf Abseits vom VAR gecheckt, aber das ist ja, das war ja, habe ich auch nicht verstanden, warum der gecheckt werden sollte auf Abseits, weil er stand ja ganz klar hinter ihm, aber nun denn. Will ich mich nicht drüber beschweren.
Ich glaube, eher der Spieler, der dann verlängert hat, hätte, glaube ich, mit der Schulter im Abstand stehen können oder so. Aber
ja, vielleicht. Aber es ging ja dann gleich, also 4 Minuten später ging es wieder schnell, zu schnell für euch. Ich glaube, es war Burgstaller, der auf Ditkin rausgespielt hat. Der schickt Almenido steil und der gute Meier kommt leider zu spät, aber eindeutig fällt er ihn halt im Strafraum und ja, Burgstaller sicher unten rechts verwandelt. Das war auch zu schnell für euch.
Ja, viel zu schnell. Schöner Flex. Könnte man auch froh sein, dass er nicht Geld bekommen hat. Hat er sich dann später fürs Meckern abgeholt. Ja. Und Elfmeter, da bin ich einfach immer neidisch auf gegnerische Teams. Ja, so schießt man Elfmeter. Wir lupfen ihn immer in die Mitte oder schieben ihn auf den Torhüter. Kann man nichts machen. Also das ist schön ausgeguckt. Und selbst wenn er nicht ausgeguckt wäre, ist er so platziert geschossen, dass der Torhüter trotzdem wahrscheinlich nicht hinkommt, wenn er die Ecke ahnt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich fand bemerkenswert, wie schnell Almenido ist. Muss ich ehrlich sagen. Das war
unfassbar, ja.
Ja, und der war ja wirklich, als er auf dem Torwart zugelaufen ist, habe ich gedacht, der Ball ist weg, den holt Meier jetzt und dann ist gut. Aber dann hat er ja nochmal irgendwie so einen Satz gemacht, wo es
nochmal Lachgaseinspritzung eingeschaltet.
Ja, genau. So eine Art, ja. Genau. bei uns wissen ja alle, dass, wie soll ich sagen, Ditkin mörderschnell ist. Das zeigt er dann 3 Minuten später, wie schnell er ist und wie er eure Abwehrreihe wieder überlaufen hat. Aber Almenido, Bombe. Apropos Almenido, auch ein neuer Artikel von Tim gerade online, könnt ihr euch auch noch anhören. Mal schauen, ob ich den noch in die Shownotes nachher packe. Genau, 3 Minuten später, Ditkin auf und davon, überläuft eure Abwehrreihe, Torwart ausgespielt, aber kann nicht mehr präzise ablegen und der Ball huckelt auch noch irgendwie ich kann gar nicht sagen schlechter Rasen, weil bei uns auf St. Pauli ist der Rasen ja noch viel schlechter und schlimmer.
Ja, bei uns ist halt auf der Hans-Jakobs-Seite, wo wir auf die erste Halbzeit hingespielt haben, da haben wir aber Probleme mit dem 16er. Da steht auch eigentlich den ganzen Tag so ein Föhn und so eine UV-Lampe, weil da halt die Sonne nicht hinkommt. Und das ist dann so ein kleiner Abschnitt, wo es immer schlecht ist im Stadion. Aber sonst ist unser Rasen eigentlich in Ordnung.
Ja. Nee, ich fand das auch, wie sagt man so schön, ein gutes Geläuf für die Galoppe des Jahres. nee, aber wir haben ja dann weiter aufgelegt, wieder auf Almenido, der dann in der 23. Minute leider ein bisschen im Abseits stand. Das war, hätte er auch eigentlich querspielen müssen auf Burgstaller, der hätte ihn dann reingeschoben. Ich glaube, da hätte es sonst, wenn das jetzt kein Abseits gewesen wäre, jetzt mal ordentlich Ohrwatschen gegeben.
Ja, ich habe der ordentliche Chancenbucher betrieben. Auf jeden
furchtbar,
Fall.
Furchtbar, oder? Also echt,
Ich war die ganze Zeit am Eskalieren und eigentlich immer nur am Durchatmen, dass ich es dann doch nicht geschafft habe, den Deckel drauf zu machen. Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe dann auf Twitter, ging es dann irgendwann so, wenn sich das mal nicht rächt und so, dann habe ich gesagt, ey, wird es nicht, glaub's mir, es wird sich nicht rächen. So, und haben ja auch am Ende gewonnen, aber Ewald Lien hat damals gesagt, ja, das gefährlichste Ergebnis ist ein 4-0. Weil dann wirst du leichtsinnig, dann passt du nicht mehr auf, dann verlässt die Konzentration nach. Und beim 4-1, dann denkst du noch so, ja, Das wird schon, kriegen wir schon irgendwie rum. Und auf einmal steht es dann 4-2. Und der Gegner wittert so und guckt so auf die Uhr und denkt sich so: Ach, jetzt haben wir in 10 Minuten 2 Tore gemacht. Dann kriegen wir dann noch in den restlichen 30 Minuten kriegen wir dann auch noch 2 hin. Und dann fängst du an zu schwimmen, wirst nervös. Dann steht es auf einmal 4-3 und dann oh, 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 oh. Und dann ist das Momentum bei der gegnerischen Mannschaft.
Ja, wir haben mal beim Hobbyfußball beim Spiel bis 10, nach einem 9-3 noch 10-9 verloren. Also.
Ja, das ist immer gut, ein bisschen so meine privaten Fußballkünste mit Profifußballer zu vergleichen, aber nee, hast recht. Also ich bin da, deshalb war ich eher zufrieden, dass wir da 2-0 mit, also wir hätten natürlich früher vorhin müssen, höher früher nur müssen, aber das, ja, da sind ja noch, da waren ja noch 2-3 Chancen, also wenn ich jetzt einfach nur den, die Chance hier, wo Breitkreuz über den Ball tritt oder wo Burgstaller die Hartl-Flanke mit dem Kopf noch erwischt und der Torwart Meier den gerade eben noch von der Linie kratzen kann. Und dann war doch eine Torchance, waren doch 2 Torchancen zu verzeichnen. Einmal vom Besuschkow bei euch, glaube ich, in der 32. Minute. Ein Fernschuss, wo Vasili jetzt nicht eingreifen musste, sah von Weitem, glaube ich, der sah im Fernsehen.
Leicht abgefälscht aus, oder?
Genau. Ja. Ja, ich glaube nicht, aber der war.
Der senkte sich so komisch, ja.
Ja, genau. Ja, der sah von Weitem oder so im TV sah der so gefährlich aus. Und dann hat man an einer anderen Perspektive, also in der Totalen sah der sehr gefährlich aus und dann aus der Hintertorperspektive oder aus der Seitenperspektive war es dann so, ja, okay, der war dann doch 3-4 Meter dran vorbei. Also Torwart musste ja auch nicht eingreifen. Aber in der 45. Minute hatte dann Singh noch eine Chance. Ja.
Ja, und dann sind wir auf jeden Fall heilfroh in die Halbzeit gegangen. Und da habe ich eben auch gesagt, das Einzige, woran ich hoffe, ist, dass wir jetzt wieder umstellen und dass wir ein bisschen Kämpfermentalität zeigen, weil wir haben ja auch schon mal ein 3-0 in ein 4-3 gedreht, glaube ich, war das bei Düsseldorf damals. Und ein 2-0 in ein 3-1. Also wir sind schon so ein bisschen Comeback-Mannschaften in unserem eigenen Stadion. Aber das letzte Mal, als es uns gelungen ist, ist, glaube ich, auswärts in Nürnberg gewesen, wo Alex Meier dann noch zur Ecke vorgegangen ist eben und hat das 2-2 geschossen. Deswegen hatte ich die Hoffnung schon, dass was passiert, aber so wie ihr uns an die Wand gespielt habt, war ich eigentlich eher konsterniert in der Halbzeit.
Diese Meinung hast du aber auch dann für dich alleine, ne? Also euer Coach hatte die nicht. Denn der hat die erste Halbzeit folgendermaßen zusammengefasst. Die Umstellung, seine Umstellung zu Beginn des Spiels hat aus seiner Sicht funktioniert, denn der FC St. Pauli habe nur wenige Male kontrolliert aufbauen können. Das Einzige, Tim hat dann angefügt, ich zitiere da mal, hohes Pressing und eine gegnerische Dreierkette sind und bleiben also ein Problem für den FC St. Pauli. Das hat auch dieses Spiel wieder gezeigt. Von der Spielkontrolle und dem konzentrierten Aufbau aus der Hinrunde war das ganze Spiel über nichts zu sehen. Also, ne, das ist, wir konnten nur im Umschaltspiel da unsere Stärken, also die, da haben wir natürlich auch Stärken, klar, mit Amenido, mit Burgstaller, mit Ditgen, mit Paccarada, klar, haben wir da Stärken, aber diese Spielkultur, die wir vorher hatten, die hat Mehrsatt auf jeden Fall zerstört. Also auf jeden Fall unterbunden, ne?
Das muss man ja klar, sagen. Aber man stopft ein Loch und macht ein viel größeres Loch auf. Würde ich jetzt nicht als größte Meisterleistung hinstellen. Wenn wir vielleicht eine eingespielte Dreierkette gehabt hätten, die wissen würden, was sie tun müssen, dann hätte es vielleicht geklappt, ja. Aber das haben wir das erste Mal in ihrem Leben gespielt. Und ich habe Kennedy noch nie so planlos rumlaufen sehen. Und in der zweiten Halbzeit hat er genau das gezeigt, wofür wir ihn eingestellt haben. Natürlich hat das 3-1 auch verschuldet, aber ich finde schon, dass man das nicht machen kann, ja, mit einer halben Woche Training dann auf einmal eine Dreierkette. Natürlich haben wir euren Spielaufbau gestört, aber man muss ja auch sagen, Gimba hat dann aber auch im Mittelfeld gefehlt, weil das war genau der Grund, warum ihr uns so überbrücken konntet, weil Gimba da einen auf 90er-Jahre-Libero gemacht hat.
Ja, immer wieder zwischen den beiden Innenverteidiger hat sich zurückfallen lassen und so, ne? Ja.
Ich dachte, da spielt Lippert Matthäus auf einmal. Oder für Lothar Matthäus auf Wish bestellt oder so.
Lothar Matthäus auf Wish bestellt ist auch sehr, sehr gut. Also Fazit, erste Halbzeit, ihr hattet zwar mehr Ballbesitz, aber im 1:1 waren wir euch überlegen, haben euch in den Umschaltmomenten eure Defizite in Sachen Geschwindigkeit aufgezeigt und mega viele Chancen kreiert. So habe ich das für mich festgehalten und ihr hättet euch über 0:3 oder 0:4 nicht beklagen können.
Ja, also kann man schon so sagen, ja.
Hat dich denn jemand in der ersten Halbzeit außer Alexander Meyer überzeugt? Von eurer Seite?
Nee, überhaupt nicht.
Kein Lichtblick? Kein einziger?
Also in der ersten Halbzeit wäre mir jetzt keiner aufgefallen, nee, tatsächlich. In der zweiten Halbzeit würde ich jetzt schon den einen oder anderen Credit geben.
Okay, dann lass uns mal zur zweiten Halbzeit kommen, wo ihr euch auch komplett anders präsentiert habt. Selim Begovic hat dann Faber für Salah eingewechselt und Otto für Szymanski und wieder auf das alte System, das von Tim genannte 4-2-2-2-2, 4-2-2 umgestellt, nicht nee, wir haben ja nicht 12 Spieler auf dem Platz, sondern nee, wir haben nicht 13 Spieler auf dem Platz, sondern nur 11. Genau, Beginnbar wieder auf die Sechserposition zurück. Dafür war Otto dann direkt neben Albers zu finden. Denn ihr, das zeigt jetzt richtig, hat richtig Wirkung gezeigt. Ihr habt das Mittelfeld häufig mit langen Bällen auf Albers überbrückt und ab ging die wilde Fahrt. Ihr kamt jetzt so häufig nach vorne. Wer hat sich da besonders für aus seiner Sicht hervorgetan?
Also, dass wir damit Otto gebracht haben, das war ja genau das, wo ich beim letzten Mal erzählt habe, dass eben am Anfang der Saison hat es ganz gut geklappt, dieses Mittelfeld zu überbrücken und der Otto als Blockspieler. Und jetzt hat man halt mit Albers und Otto dann zwei Blockspieler drin gehabt. Ich finde, das hat uns halt Anspielstationen vorne gegeben. Sie sind jetzt technisch nicht die krassesten Spieler, aber sie sind halt wirklich gut beim Wegblocken, körperlich, ja. Und Faber hat eine sehr akzeptable Leistung auf der Außenbahn gemacht, hat auch Geschwindigkeit von unserer Seite reingebracht. Wir wissen alle, dass er jetzt nicht der krasseste Außenverteidiger ist beim Verteidigen, aber ich finde schon, dass er von der Geschwindigkeit halt mit euren Gegenspielern auf sich aufgenommen hat. Salah ist halt, wird halt ständig überlaufen, der ist halt nicht so schnell, der muss immer alles mit Stellungsspiel machen. Und Faber ist halt schnell, dafür halt nicht so zweikampfstark. Aber das dadurch, dass wir halt zwei Tore aufholen mussten, war er ja sowieso fast nur in der Vorwärtsbewegung. Und da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Ein bisschen überhastet die Flanken manchmal. Einmal, weiß ich noch, da ist so eine Ecke schief gelaufen, da hätte er den Ball einfach schön Richtung Elfmeterpunkt schieben können und schießt dann aber nochmal Gegenspieler an und wieder zur Ecke. So Kleinigkeiten fehlen halt noch, aber ich meine, der hat letztes Jahr Regionalliga gespielt, was will man erwarten?
Ja, genau, es kommt halt alles noch, ne? Er muss auch erstmal die Wettkampfhärte haben, das Tempo mit aufnehmen können.
Ja, und halt genau mit im Gehirn halt so schnell sein, weil die Zweitliga-Verteidiger sind halt einfach gedanken schneller als Regionalliga-Verteidiger.
Ja, genau, sind ja zwei Ligen auch dazwischen. Bei euch war ja jetzt die Stoßrichtung auch so irgendwie klar, ne? Gimba, Besuschkow, Balleroberung und dann ab auf die Halbposition und dann Hafer auf den, in den Strafraum. Ich fand das erschreckend, wie schwer wir das verteidigen konnten, während eine Flanke nach der anderen bei uns reinsegelte. Häufig gelang bei uns dann immer nur die Klärung auf Kosten eines Eckballs. Aus so einem Eckball entwickelte sich dann das 1:2 durch Albers. Erzähl mal, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, genau. Also ich glaube, wir hatten keinen einzigen Eckball in der ersten Halbzeit. Der erste Eckball war dann über die rechte Seite, der war auch schon gefährlich. Und der zweite dann, glaube ich, über die linke und der hat dann zum Tor geführt. Ja, es gab so Gewusel im Mittelfeld. Der Ball kommt auf die zweite Reihe, da wart ihr voll blank. Also die zweiten Bälle habt ihr dann fast nie gewonnen bei den Eckballen geführt. Ja. Und dann hat Besuschkow mal ausnahmsweise nicht den Ball auf die Hans-Jakob-Tribüne gedroschen, wie er es sonst gerne macht, sondern hat ihn mit der Innenseite schön ins Gewusel nochmal reingeschossen. Und dann macht Albers so eine Art Flugkopfball, wo ich mir gedacht habe, was, so tief kommt der alte Mann? Und und auf einmal sind wir dran, ja, und das ist das, wo ich mir denke, okay, da darf man es nie abschreiben, vor allem dieses Jahr nicht. Irgendeinen Standard machen wir vielleicht immer. Deswegen, da gab es auch noch ein paar gefährliche Freistoßsituationen, die wir echt nicht ganz so gut wie früher ausgespielt haben. Da habe ich dann gehofft, dass wir vielleicht dann noch durch den Freistoß das 2-2 schnell machen. Aber da habt ihr halt dann wieder eure Konterstärke ausgespielt, ein paar Minuten später. Das war schon ein herber Rückschlag, weil das Stadion war dann auf einmal da, ist ja eh so schwer ohne koordinierten Support. Es hat echt Spaß gemacht und wir hatten dann die Chance eben, ich glaube, der war dann ganz gut abgewehrt von eurem Keeper, von Vasili. Und dann im quasi direkten Gegenstoß kontert ihr uns wieder aus. Das war schon echt bitter. Das, ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte man vielleicht doch nochmal aufs 2-2 drängen können, noch viel besser. Das hat uns, glaube ich, auch ein bisschen wehgetan dann auch.
Also das war nach dem Treffer kurz für die Hörer, die das Spiel nicht ganz verfolgt haben, es kam Giré für Almenido. Das war in der ich glaube in der 61. Minute. In der 63. Minute mussten wir dann nochmal wechseln, weil Zia sich verletzt hat und Gigalla kam. Ihr hattet aber dann nochmal eine Chance, Faber wieder rechts viel Platz gehabt, so vor unserem 1 zu 3. Da kam, glaube ich, Faber flank zu Singh und der kommt zum Kopfball und da steht Sander am linken Pfosten und klärt das Ding irgendwie. Und dann kam dieser Konter, den du beschrieben hast, der gegenüber Giré eingeleitet auf Burgstaller, der hinterläuft, wird von Giré freigespielt. Giré bietet sich zum Doppelpass an und schließt dann sehenswert zum 1 zu 3 ab. Das ging wieder zu schnell für euch, fand ich.
Ja, Kennedy schafft es nicht, das Foul zu ziehen. Er geht dazu zaghaft rein und dann war er halt im 2 gegen 1 Unterzahl. Aber da muss man natürlich, da fehlt uns halt die Cleverness. Da muss ihn irgendeiner, muss ihn da so faulen, dass es kein Rot gibt. Aber dass es halt dann mit taktischen Foul weitergeht. Aber haben wir nicht geschafft und dann haben wir uns halt wieder wie irgendwelche naiven Aufsteiger abfertigen lassen. Das ist halt dann, solche Momente haben wir immer drin und das habe ich auch im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, dass halt diese 3, 4 Minuten Naivität kosten uns manchmal einfach 3 Punkte.
Das stimmt. Das sagt aber auch Mehrsatt und es sagt auch Roger. Ne? Also
Ja.
das haben ja eure Verantwortlichen auch immer so gesagt. Und auch, wie heißt es, euer Innenverteidiger, wie ist er denn jetzt noch? Nicht Kennedy.
Reinkreuz.
Ja, Breitkreuz hat das auch gesagt, dass ihm, dass das so, dass das, dass ihr, das nervt, hat er, glaube ich, im Interview mit Sky gesagt. Das 2 zu 3, das war nicht irgendwie sinnbildlich für euer Spiel in der zweiten Halbzeit. Meier schlägt einen Freistoß hoch nach vorne. Wir kriegen den Ball nicht verteidigt. Albers hat sich super durchgesetzt gegen Gigalla, verlängert per Kopf in den Lauf auf Otto, der den Ball echt super gegen Metic behauptet und vor dem Tor eiskalt an Vasil vorbeischiebt. Das war für mich so Paradebeispiel eines Angriffs von euch. Fand ich.
Ja, auf jeden Fall, da kann ich nichts mehr dazu sagen. Und das ist, glaube ich, auch unsere Spieltaktik. Also entweder langer Ball ins Mittelfeld überbrücken oder halt über die Schienenspieler ja, Platz schaffen und dann reinflanken oder zurücklegen und einen Fernschuss machen. Wie du siehst, wir haben schon immer mal wieder gute Chancen, so, aber die sind nicht in den 16er ausgespielt. Also nicht mit Doppelpass oder sowas, sondern immer schnelle Überbrückung des Mittelfelds und dann schauen, was geht.
Und dann hat im Gegenzug komplett im Gegenzug schon wieder ein Konter gegen euch, wo Burgstaller nochmal zum Abschluss kommt, wo Meier nochmal super hält und danach segelt ein Ball nach dem anderen. Stellen dich in unseren Strafraum. Ich war echt so, glaube ich, dachte, sei, Leute, merkt ihr mal was? Könnt ihr das Ding mal bitte rausköpfen? Und ich glaube, unsere Innenverteidiger haben echt Schwerstarbeit da hinten geleistet, um diese Dinger irgendwie rauszupölen.
Ja.
Dann aber mal was ganz anderes von euch, nämlich nicht einfach nur so in den Strafraum rein, sondern ein schöner Abschluss von Bezuschkov, der in der 78. Minute so den Ball aus 16 Metern schick aufs Tor geschlänzt hat. Aber da war dann Vasili und hat den Ball noch die entscheidenden Ticken über die Latte gegeben. Wir haben dann im Anschluss gewechselt und haben dann nur noch größer eingewechselt, würde ich mal sagen, um das mal so zu sagen. Alles, was auf der Bank über 1,90 war, kam rein, um da hinten quasi mal eine Lufthoheit irgendwo herzustellen. Beifuß kam für Hartl, Matanovic für Burgstaller, Mackinock für Ditkin. Und eurer Seite habt ihr dann ein, zwei Minuten später gewechselt, da kam Beste für Bukalfa und Beste hat auch gleich wieder Dampf auf der rechten Seite gemacht, ne? Der hey. Immer,
da hätte ich mir vielleicht noch 10 Minuten früher gewünscht, ehrlich gesagt, weil man hat ja gemerkt, er hatte echt Körner. Hätte wahrscheinlich auch für länger als 15 Minuten gelangt bei ihm.
Ich habe das war ein Thema, was ihr auch in eurem Podcast hattet, ne? Dieses zu später Einwechseln von Selimbegovic, Entschuldigung. Das hattet ihr auch schon mehrfach erwähnt, dass er immer zu spät wechselt. Jetzt hat er ja Anfang der zweiten Halbzeit schon das erste Mal gewechselt wegen der Systemumstellung, aber ich habe auch gedacht, so er müsste jetzt mal langsam. Also wenn ihr noch auf das Dritte gehen wollt, dann muss doch jetzt noch mehr passieren. So dachte ich, irgendwie, da muss doch.
Ja, ich verstehe es halt noch nicht ganz so, ja. Also ich meine, was willst du als kalter Spieler in der 89. Minute da noch reinkommen? Das ist ja nur noch, um Verwirrung zu stiften. Das ist das Einzige, was ich mir erkläre, weil ich meine, man braucht trotzdem meistens 5 Minuten, um reinzukommen oder. Was denkst du dir auch als Spieler? Aber vielleicht denkt er sich so, ja, dann sind sie vielleicht noch 5 Minuten heiß und geben alles. Aber ich hatte ihn im Podcast schon persönlich hier, habe ihm diese Frage auch gestellt und er sagt halt, seine Philosophie ist halt lieber noch Optionen auf der Bank haben, als dass ich dann, wenn sich jemand verletzt, keine Optionen mehr habe. Es ist seine Philosophie, du wirst ihn nicht mehr austreiben können. Ich hatte auch in Testspielen schon in der 90. Minute gewechselt. Es ist ein Markenzeichen. Da werden wir uns tausendmal diskutieren können und es wird sich nicht ändern. Es ist einfach so, ja. Und manchmal gibt es ihm auch recht, ja. Also wir sind jetzt gar nicht so schlecht, die Joker-Toren.
Ja. Gut, aber das ist halt so eine Eigenheit von ihm. Irgendwie, ich fand es ganz interessant, dass ihr das mal besprochen hattet. Weil bei uns ist es ein bisschen anders irgendwie. Ich finde immer, Timo Schulz ist da immer sehr wechselfreudig, wenn er sieht, dass etwas nicht passiert. Vielleicht manchmal, für meinen Geschmack, könnte es auch noch 5 Minuten, auch manchmal 5 Minuten früher sein, aber bisher fand ich die Wechsel meistens immer alle schlüssig und auch gut. Also jetzt, wo er, dass er Giré, von dem er vorher gesagt hat, ja, für den reicht es gerade mal so irgendwie noch 20 Minuten, der ist noch nicht fit genug. Wird vielleicht maximal eine halbe Stunde können und er wird dann zu früh genug gebracht, um dem Spiel neue Impulse zu gehen, weil er einfach sieht, dass wir gerade kein Bein auf den Boden kriegen. Ich glaube, da tickt Schulde schon ein bisschen anders. Ihr habt weiterhin versucht, hoch in unseren Strafraum zu kommen, aber irgendwie richtig zwingend fand ich das dann alles nicht mehr. In der 95. Minute allerdings, 5 Minuten Nachspielzeit habe ich auch nicht verstanden. Sorry, keine große Verletzung, keine rote Karte, keine
Schiene. Naja, also beim Wechsel seid ihr immer auf der falschen Seite rausgegangen und irgendwer lag da auch ewig lang rum. Ich kann es mir nicht mehr erinnern.
Nee, das war nicht ewig lang. Also ich für mich waren es 3 Minuten. Auch die Moderatoren von diesem komischen Bezahlsender meinten auch so, ja, maximal 3 Minuten und haben dann beide ein bisschen so, was, 5 Minuten? Das ist nicht euer Ernst. Ich glaube, das ist ja auch egal, denn in den 95. Minute hätten wir eigentlich das 3-1 machen müssen, als wir zu dritt auf Kennedy zugelaufen. Und Matanovic hat leider Gottes die falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, das würde er nicht nochmal so machen. Es hätte es eigentlich das 4-2 sein müssen und dann wäre der Drops geluscht gewesen. Lustigerweise direkten Gegenzug mussten wir den dann nämlich nochmal zittern. Da habe ich gedacht, so, ey, Mann, so ein geiler Macker, so ein geiler Spieler, der Matanovic, so ein geiler Spieler. Und nein, ach, jetzt spielt er den Ball nicht ab. Richtig schade, hat mich ein bisschen geärgert. Aber dann war endlich Schluss. Ich würde das ganze Spiel einmal mit Selimbegovic zusammenfassen. Der sagte So bis zur Halbzeitpause war es ein Spiel wie so ein Boxer, der sich irgendwie in den Seilen hält und versucht, den letzten Treffer aus dem Weg zu gehen. Wir haben es mit Ach und Krach geschafft, nur mit 0-2 in der Pause zu gehen, haben dann gewechselt und besser begonnen. Und wir waren drauf und dran und hatten kurz vor dem 1-3 eine richtig gute Chance zum Ausgleich. Wir waren dann etwas zu naiv und lassen einen Konter über 80 Meter laufen. Was eure Mannschaft dann gezeigt hat, war aber alle Ehren wert. Sie hat weitergemacht, hat den Anschlusstreffer erzielt und war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. In der Summe kannst du aber nicht, dich aber nicht belohnen, wenn du so spielst wie in der ersten Halbzeit. Unterm Strich verdienter Sieg für St. Pauli. Schulle hat dann noch gesagt, irgendwie, wortgetreu, das Spiel hätte nicht viel länger dauern dürfen. Sonst wäre das auch kein Sieg mehr geworden am Ende. Was ziehst du aus der Begegnung, Robert?
Ja, eigentlich bin ich dann doch versöhnlich gestimmt am Ende durch unsere Leistung. Am Anfang war ich halt wirklich konsterniert, wie wir aufgetreten sind. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass ja die letzten 5 Minuten oder die letzten 10 Minuten haben wir das Momentum auf unsere Seite gezogen. Und es gab halt früher Zeiten, wo wir dann wirklich noch in der allerletzten Sekunde das Tor geschossen haben, das Stadion explodiert. Das habe ich mir halt für dieses Spiel auch gewünscht, dann, dass es noch ein versöhnliches Ende nimmt. So war es halt schon ein bitterer Drops, den wir jetzt gelotscht haben, weil wir haben halt jetzt schon echt oft verloren die letzte Zeit. Jetzt wird es halt langsam wieder. Und das erhöht natürlich auch den Druck, jetzt die nächsten Wochen zu punkten, und die Gegner werden halt dann doch nicht einfacher. Also wie gesagt, ich hätte mir mal wieder gewünscht, dass das Stadion so richtig ausrastet, weil wir in der allerletzten Sekunde, Meier war ja auch noch 10 Minuten gefühlt vorne neu am 16er gestanden, dass da doch noch was gegangen wäre, aber unterm Strich hat Meersat schon recht gehabt. Ihr habt es ein bisschen mehr verdient gehabt, aber Fußball ist ja nicht immer fair, und deswegen wäre es auch geil gewesen, wenn die Stimmung für uns umgeschwenkt hätte.
Das stimmt natürlich. Aus deiner Sicht. wir haben uns damit Platz 1 zurückgeholt, weil Darmstadt es nicht geschafft hat, zu gewinnen. Ihr verharrt auf Platz 9. Am Samstag spielt ihr auswärts beim Club in Nürnberg. Die müssen sich gerade von einer 4-1-Klatsche gegen Karlsruhe erholen. Was denkst du, ist mit eurer Leistung von heute drin?
Mit der Leistung von der zweiten Halbzeit, vor allem halt auch ein bisschen Pressing und ein bisschen den Club unter Druck setzen, eben weil der hat ein bisschen mehr Erfolgsdruck als wir, glaube ich. Denke ich schon, dass ein Sieg drin ist. Außer jetzt schauen wir auch nicht so schlecht aus gegen den Club. Club ist eigentlich auch ein relativer Lieblingsgegner von uns. Und wie man so schön sagt, der Club ist ein Depp und das hoffentlich auch gegen den Jahren.
Okay, für uns geht's an der Liga weiter am Sonntag, den 20. Februar um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen ein Mitglied der Achse des Blöden, nämlich Hannover 96. Das wird, die VDS und NDS werden von Yannick kommen. Wir, liebe HörerInnen, hören uns dann wieder in 4 Wochen gegen den KSC. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Robert, für die Zeit, die du dir genommen hast und für das Gespräch. Und an euch da draußen einen schönen Start in die Woche und achtet auf euch. Bitte denkt dran, bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.
Tschüss.